herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddis, Muddis und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge hier bei Babylicious. Ich freue mich, dass ihr alle wieder mitzuhört, egal ob es morgen ist, ob es Mittag ist, ob es Abend ist, Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich freue mich einfach darüber. Ja, heute in der Folge 63 möchte ich noch über dieses Thema sprechen, die letzten Wochen und auch Tage vor der Geburt. Ich weiß, es ist jetzt chronologisch nicht ganz richtig, weil wir hatten ja schon die Geburtsfolge, eine Folge zuvor. Das heißt, wenn ihr die noch nicht angehört habt, dann macht das jetzt gar nichts, weil die könnt ihr dann danach hören. Aber ich dachte mir, das ist doch auch noch echt wichtig, was ich da so zu erzählen habe, dass ich diese Folge jetzt einfach, ja, nach der Geburtsfolge aufnehme. Vorab gibt's jetzt ein bisschen Werbung. Wenn ihr gerade schwanger seid oder auch das nächste Kind plant, dann beschäftigt euch sicherlich auch das Thema Elterngeld. Mir ging es genauso. Auch die unromantische Frage, wann ist der beste Zeitpunkt für ein Geschwisterchen, rein aus elterngeldtechnischer Sicht, hat mich beschäftigt. Wer mir diese Frage beantwortet hat, waren die Elterngeldhelden. Sie beraten euch individuell, ausgerichtet auf eure Bedürfnisse und Planungen. Ihr bekommt einen persönlichen Ansprechpartner, der für euch die optimale Höhe eures Elterngeldes berechnet und euch zeigt, wie ihr dieses auch bekommt. Im Nachgang nehmen die Elterngeldhelden euch dann auch auf Wunsch noch den lästigen Papierkram ab. Somit habt ihr nach der Geburt genügend Zeit für euch, für eure Familie und euer Baby. Dadurch kommt es in der Regel dann auch zu keiner Verzögerung bei der Auszahlung des Elterngeldes. Mit dem Rabattcode BABYLICIOUS2022 bekommt ihr 10% auf die Leistungen der Elterngeldhelden geschenkt. Ich verlinke euch nochmal alles hierzu in den Shownotes. Werbung Ende. Und nach dieser Folge hier wird es dann relativ zeitnah auch die Folge zum Thema Wochenbett geben, was für euch wahrscheinlich auch interessant sein wird, wie das Wochenbett, ja, wie es mir einfach in dem Wochenbett ergangen ist, das zweite Wochenbett, das ich erfahren habe, ein Wochenbett, wo einfach schon ein kleines Kleinkind am Start ist, aber dazu dann das nächste Mal mehr. So, wir haben es jetzt auch 7:30 am Abend und ich hoffe, dass ich diese Folge in einem Schwung aufnehmen kann. Der große Kleine, der schläft schon und der kleine Mini, der schläft aktuell auch. Ich habe ihn gerade gestillt und er liegt gerade ganz friedlich in seinem Bettchen. Also ich habe da so ein Nestchen, da liegt er gerade drin und ich habe ihn hier auch auf dem Bildschirm. Das heißt, wenn es zwischenrein mal ja anfängt zu quaken, das könnte er sein. So, über was möchte ich in dieser Folge sprechen? Ich möchte euch gerne erzählen, wie es mir gefühlstechnisch die letzten Wochen und Tage ergangen ist vor der Geburt, was meine Herausforderungen und auch Ängste waren. Ich erzähle euch etwas über meine körperliche Verfassung in den letzten Wochen und Tagen und auch, was ich im Vorhinein ja alles organisiert habe. Aber dann starten wir einfach mal mit dem ersten Punkt. Ja, wie ist mir gefühlstechnisch in den letzten Wochen und Tagen ergangen? Und ich glaube, da können wir jetzt, dass ihr einfach mal so einen groben Zeitplan habt, ab der 34. Woche spreche ich jetzt. Also ich habe einfach gemerkt, der ET, der rückt immer näher und ja, klar, wenn jetzt die 35. Woche ist, da ist der ET dann schon noch ein Stück weit voraus, aber ich hatte irgendwie auch, fragt mich nicht warum, aber auch in dieser Schwangerschaft wieder so das Gefühl, der Kleine, der macht sich bestimmt früher auf den Weg. Haha, das dachte ich ja bei unserem ersten Sohn auch. Wer die Geschichte von unserem ersten Sohn gehört hat, den Geburtsbericht unseres ersten Sohnes, der weiß, unser Sohn hat sich so richtig Zeit gelassen Und der musste letztendlich ja auch eingeleitet werden. Und das Ganze ist in nicht so einer schönen Geschichte geendet für mich. Genau, und deswegen war für mich einfach so dieser größte Struggle in meinem Kopf, was passiert, wenn es vielleicht wieder zu einer Einleitung kommen würde. Also das war definitiv die ganze, ja, eigentlich schon die ganze Schwangerschaft über in meinem Kopf, dass ich einfach, ich wollte es so gerne einfach mal echt erleben, sage ich jetzt mal, aber dazu nachher mehr. Aufgrund dessen, dass ich da einfach so, ja, ein bisschen Schiss hatte davor, dass es doch wieder eine Einleitung werden würde, dass das Ganze vielleicht wieder so ein Horrorszenario für mich wird, habe ich tatsächlich auch egoistischerweise über einen Kaiserschnitt nachgedacht. Ich habe mir überlegt, bei einem Kaiserschnitt, da wäre alles planbar. Das heißt, ich könnte unseren großen Kleinen so wegorganisieren, dass ich genau weiß, okay, das, die Geburt, die läuft dann über den Tag ab, über die Nacht oder wie auch immer. Meistens sind ja die Kaiserschnitte über den Tag, am Vormittag oder am Mittag oder wann auch immer man den Termin hat. Und deswegen war das für mich schon in meinem Kopf ja so eine Idee. Nennen wir es mal Idee. Also das, der Vorteil an einem Kaiserschnitt war für mich kopftechnisch auf jeden Fall, okay, ich kann es organisieren. Es ist total planbar. Und ja, das war es aber dann für mich auch in meinem Kopf mit den Vorteilen, weil ich einfach sagen muss, wenn man die Möglichkeit hat und es spricht jetzt alles dafür, dass man das Kind auf natürlichem Wege auf die Welt bringen kann, dann bin ich eigentlich in meinem Kopf eine absolute Verfechterin dessen, dass man das dann auch tut oder dass man es auf jeden Fall versucht. Natürlich ist es ganz klar, und das war es mir auch in der Schwangerschaft und auch so kurz vorher, vor der Geburt, dass man nie weiß, okay, ja, wie wird es nachher kommen? Vielleicht hat man dann doch einen Kaiserschnitt, obwohl man das ganz anders geplant hatte. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, für einen selber, für diesen Geburtsprozess und auch für das Kind, wie gesagt, wenn es möglich ist, das Allerbeste. Zumindest ist es meine Meinung. Was jemand anders da so sagt, alles fein, das verstehe ich auch, aber das ist einfach so meine Meinung dazu. Aber wie gesagt, ich hatte wirklich, ich sag's jetzt mal so, eine scheiß Erfahrung bei der ersten Geburt mit der Einleitung, das war alles sehr unglücklich, ich musste die Geburt danach aufarbeiten, das hing einfach noch so nach und deswegen war für mich ein Kaiserschnitt, ja, eine relativ sichere Variante, zumindest so für den Kopf gesehen. Henning hat das ganze Thema mit dem Kaiserschnitt, dem habe ich das natürlich dann auch erzählt, dass das so meine Idee ist und ja, dass ich einfach auch drüber nachdenke, ob das eine Idee wäre. Und er hat auch immer gesagt, für ihn ist alles fein, also er ist mit allem, er steht da bei allem hinter mir, egal wie ich mich entscheide. Aber er hat auch gesagt, er würde mir das so wünschen, eine, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, normale, spontane Geburt zu erleben, um einfach, ja, als Frau mal dieses Erlebnis machen zu dürfen. Also das, daran hat er auch total festgehalten, hat gesagt, das wird schon, der Kleine, der wird sich schon rechtzeitig auf den Weg machen und dieses Mal gibt es hoffentlich keine Einleitung. Also er hat da auch auf jeden Fall mitgefiebert, aber er wäre auch definitiv hinter mir gestanden, hätte ich gesagt, du Schatz, ich pack das nicht. Ich möchte, also von der Psyche packe ich es nicht, ich möchte auf jeden Fall einen Kaiserschnitt. Ja, hätte er auch mitgetragen. Das heißt, was war so ein bisschen mein Struggle dann einfach? Für mich war es krass, weil ich habe mich mental dadurch, wie ich es gesagt habe, dass ich das letzte Mal eine Einleitung hatte, auch obwohl ich zweitgebärend war, ich glaube, man sagt das so, wie so eine Erstgebärende gefühlt, da ich ja keinen Schimmer hatte, wie wird es sich anfühlen, wenn es normal losgeht. Ich kannte ja nur diesen krassen Wehensturm und bam und auf einen Schlag ist quasi ja dieses ganze mächtige Gefühl da. Aber ich wusste nicht, wie ist es, wenn das sich so langsam aufbaut. Also gerade auch bei der friedlichen Geburt oder bei anderen hypnoseartigen Vorbereitungen auf die Geburt, da heißt es, dass man einfach das Ganze dann so wie Wellen sieht, also wirklich auch wie wenn man im Wasser steht und die Wellen, die kommen auf einen zu und das sind erst so seichte Wellen, wo man auch gut stehen kann und irgendwann, ja, werden die Wellen einfach höher, dann schlagen die so an Schienbein die Wellen, dann gehen die noch höher. Ja, so bauen die Wellen sich quasi auf, also die Wehen. So wird es da beschrieben und das fand ich ein sehr, sehr gut veranschauliches Bild. Ja, da muss ich einfach sagen, das kannte ich ja nicht. Ich kannte nicht, wie wird es sein, wenn sich diese Geburtswellen oder auch Wehen aufbauen. Und wie kann ich dann damit umgehen? Und deswegen wusste ich im Endeffekt gar nicht, was kommt auf mich zu. Und deswegen habe ich mich gefühlt wie eine Erstmama. Also total absurd, aber für mich war alles trotzdem wieder neu und ungewiss und ähnlich wie damals, wo ich auch nicht wusste, was kommt auf mich zu bei meinem ersten Sohn. Und irgendwann war es dann leider auch so, dass ich ja den ET überschritten hatte. Ja, aber es ist ja auch klar, dass die meisten Kids eher später kommen nach dem ET, beziehungsweise nicht am ET. Und ja, wie gesagt, ich habe den dann überschritten und da war dann so dieser Gedanke, was wird mit einer Einleitung, wird es eine Einleitung, doch deutlich präsenter. Und das wurde auch immer lauter so in mir, dieser Gedanke, okay, es kann wirklich zu einer Einleitung kommen. Und ich hatte dann bei ET plus 3 einen Termin in der Klinik, weil es war Sonntag. Und ich hatte den letzten Termin bei der Frauenärztin, glaube ich, donnerstags, genau. Und dadurch, dass ich ja einfach schon über dem ET war, hatte ich ja einen viel kürzeren Zeitraum, wo ich angeschaut werden musste. Also viele Frauenärzte, die bestellen einen dann alle 2 Tage und so war es auch bei mir. Und wie gesagt, dadurch, dass dann das Wochenende dazwischen war, hat sie mich dann in die Klinik verwiesen und hat gesagt, wenn bis dahin dann der Kleine noch nicht da ist, wie gesagt, dann soll ich mich in der Klinik vorstellen. Und in der Klinik, da wurde eigentlich genau die gleiche Untersuchung gemacht, wie es auch die Frauenärztin gemacht hätte. Die haben bei mir einen CTG gemacht, die haben mich vaginal untersucht. Und die Frauenärztin in der Klinik, die hat mich dann natürlich auch aufgeklärt, dass es sein könnte, dass eingeleitet werden muss, weil ich ja schon über den ET bin. Dann habe ich gefragt, ja, was die einfach für eine maximale Wartezeit haben, bis die einleiten. Und dann hat sie mir gesagt, also nach 7 bis spätestens 10 Tagen leitet diese Klinik ein. Und ja, also es war einfach dann total präsent, dieses Thema Einleitung. Und ich habe dann auch gefragt, wie es denn aussieht, ob es die Möglichkeit gibt, dass man noch einen Kaiserschnitt macht spontan. Ich habe ihr dann so ein bisschen meine Situation geschildert und habe gesagt, dass ich einfach bei meinem ersten Sohn so eine schlechte Geburtserfahrung gemacht habe und dass ich nicht weiß, ob ich es mir einfach aktuell zutraue oder falls ich jetzt in Panik verfalle 2 Tage vorher, ja, einfach welche Möglichkeiten es da gibt. Und die Frauenärztin, die war eigentlich ganz cool, weil sie hat mir gesagt, das machen sie tatsächlich schon auf Wunsch, klar. Aber sie hat mich in dem Hingehend ermutigt, dass sie gesagt hat, sie sind schon mal Mama geworden und es ist ihr 2. Kind. Bei dem 2. Kind, da heißt es ja oft, dass die Geburt ein bisschen einfacher ist, weil einfach der Körper schon weiß, was auf ihn zukommt. Und ja, sie hat mir im Endeffekt einfach Mut gemacht, dass ich selber aus eigener Kraft auch dieses Kind auf die Welt bringen könnte, auch mit einer Einleitung. Und das, sage ich mal nur, weil jetzt die erste Einleitung jetzt nicht so die tolle Erfahrung war, es nicht heißen muss, dass es beim 2. Kind genauso schlecht läuft. Und das muss ich sagen, das hat mir eigentlich total gut gefallen, weil ja, sie hat mich da selber so ein bisschen in meiner Stärke bestätigt einfach. Und das war ein schönes Gefühl. Also bei der Untersuchung, da kam dann nichts Spektakuläres raus, sondern sie hat gesagt, mir geht's gut, ich habe noch keine Wehen. Also man sieht noch keine Wehentätigkeit. Der Muttermund war noch komplett so, wie er sein muss. Oder nicht sein muss, kann man sich jetzt überlegen. Ich war schon über ET. Aber es sah halt alles auf jeden Fall gut aus. Dem Kind ging's gut, mir ging's gut. Ja, Die haben gesagt, einfach abwarten. Was sie mir dann erklärt hat, die Ärztin in der Klinik, sie hat gesagt, ja, es gäbe eine Möglichkeit, das Ganze auf so eine mechanische Art zu versuchen, die Geburt einzuleiten sozusagen. Und es wäre eine Eipol-Lösung. Zu dem Zeitpunkt in der Klinik hatte ich ehrlich gesagt nur so eine Idee, was das sein könnte, aber ich habe mich da auch in der ersten Schwangerschaft nicht weiter mit beschäftigt, mit diesem Thema, sodass ich es einfach nicht genau wusste. Und sie hat gesagt, da kann man dann irgendwas versuchen abzulösen. Und ich habe es aber in der ganzen Hektik und in dem ganzen Trubel nicht ganz verstanden. Und ich wusste eh schon, nee, ich möchte jetzt nicht, dass da irgendwas vorab getan wird von außen sozusagen. Also es hat sich irgendwie für mich nicht gut angefühlt. Und ich habe das dann, wie gesagt, trotzdem, dass ich es nicht ganz verstanden habe, was die da machen könnten, habe ich dann das relativ schnell abgewimmelt und habe gesagt, nee, das kann ich mir aktuell noch nicht vorstellen. Ich habe ja jetzt quasi, wenn es hart auf hart kommt, nochmal 7 Tage, weil ich war ja erst bei ET plus 3. Ich könnte ja quasi bei ET oder bei ET plus 10 würden die ja erst einleiten. Deswegen habe ich gesagt, es sind ja immer noch 7 Tage, da kann ja noch viel passieren. Auch wenn ich so in meinem Kopf ja vielleicht nicht richtig dran geglaubt habe, dass da sich noch viel tut. Ja, aber deswegen habe ich gesagt, kommt für mich jetzt erstmal nicht in Frage. Ich habe die Dame dann noch gefragt, ob das auch meine Frauenärztin machen könnte, so eine Eipol-Lösung. Und sie meinte dann, ja, das machen manche Frauenärzte und Ärztinnen, aber nicht alle. Und wo ich dann zu Hause war, da habe ich mir das mal durchgelesen. Und ja, das ist quasi ein mechanisches Verfahren zur Geburtseinleitung. Dabei wird die Eihaut, die äußere Hülle der Fruchtblase, mit der Hand vom Gebärmutterhals gelöst, mit dem sie da verklebt ist. Und ja, bei diesem Verfahren kann es einfach sein, dass das dann das Ganze in Schwung bringt und Hormone ausschüttet. Aber das war mir dann, wo ich es gelesen habe, zu Hause auch so ein bisschen suspekt. Und dann dachte ich, nee, das ist irgendwie, es ist nicht mein Weg. Also es hat sich nicht wie mein Weg angefühlt. Also habe ich mich dann einfach dagegen entschieden und war damit auch fein. Natürlich lag ich dann am Abend im Bett und dachte mir so, hätte die Dame das jetzt vielleicht in der Klinik schon gemacht, die Frauenärztin, dann wäre die Geburt jetzt vielleicht schon im Gange. Und was aber für mich auch so ein Punkt war, warum ich es nicht zugelassen habe oder warum ich mich dagegen entschieden habe, war einfach die Tatsache, ich war gegen Mittag in der Klinik bestellt und ich glaube, ich kam so gegen 14 Uhr wieder aus der Klinik raus und es war Sonntag und ich dachte mir einfach, ja, wenn die das jetzt macht, wenn sich da dann irgendwas in Gang setzt, dann werde ich auf jeden Fall in der Nacht wahrscheinlich das Kind gebären. Also so war irgendwie mein Gedanke und das war ja für mich vom Kopf her, ihr wisst aus der vergangenen Folge, aus dem Geburtsbericht, das Schlimmste oder die schlimmste Vorstellung, dass ich dann quasi unseren kleinen Großen, also unseren großen Sohn, alleine lassen müsste und dass der dann über Nacht nicht Mama und Papa hätte. Und deswegen habe ich mich dann einfach auch dagegen entschieden. Aber ja, ich glaube, ich hatte auch einfach Schiss davor irgendwie. Das war für mich sowas Ungewisses und ich hatte Angst, dass das dann wehtut. Und ja, also irgendwie, da war ich einfach ein Schisser. Ja, was waren noch so Herausforderungen in den letzten Wochen vor der Geburt? Eine krasse Herausforderung für mich, zumindest mental, war einfach dieses Thema. Ich war selber sehr, sehr vorsichtig, dass ich mich nicht mit Corona anstecke. Ihr wisst, Stand jetzt, wir befinden uns immer noch in einer Pandemie, auch wenn wir jetzt Juni haben und gefühlt keiner mehr von der Pandemie spricht und es gibt Großveranstaltungen, möchte ich gar nicht mehr weiter drauf eingehen. Aber im April, einfach in den letzten Wochen vor der Geburt, da war es so, dass ich einfach mega, mega Schiss hatte, mich irgendwie noch mit Corona anzustecken. Also toi, 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 ich klopfe auf Holz. Ich habe mich jetzt in den letzten 2 Jahren noch nicht mit diesem Virus angesteckt und ich hoffe, das bleibt auch so. Henning hat sich damit auch noch nicht angesteckt, unser großer, kleiner auch noch nicht. Das heißt, wir sind jetzt wirklich die 2 Jahre durch die Pandemie sehr, sehr gut gegangen. Wir waren aber auch sehr vorsichtig und wie gesagt, wir waren auch in den letzten Wochen vor der Geburt sehr vorsichtig. Da war schon die Maskenpflicht in den meisten Supermärkten und überall aufgehoben. Aber ich habe es trotzdem konsequent so durchgezogen. Ich gehe überall bloß mit Maske hin. Ich desinfiziere meine Hände und wasche sie einfach wie auch ja zu den Hochzeiten der Pandemie. Wie gesagt, weil ich mich nicht anstecken wollte. Und auch ich habe auch Henning gebeten, dass er weiterhin die Maske trägt. Ich habe auch zu den Menschen, die wöchentlich zu uns kommen, wie jetzt zum Beispiel auch den Großeltern gesagt, sie sollen doch bitte wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, dass sie sich nicht noch anstecken mit Corona. Und explizit auch meine Mama geimpft, dass sie wirklich sehr, sehr aufpasst, was dieses Thema mit Corona angeht. Sie ist ja auch noch bei meiner Schwägerin und passt da auf die Kids auf und da habe ich mir einfach gedacht, Mensch, die sind im Kindergarten und nicht, dass sie da noch irgendwie was, ja, uns ins Haus schleppt. Aber sie war da auch sehr, sehr vorsichtig und gewissenhaft, weil ich habe ihr einfach gesagt, hey, du bist nachher für unseren Großen zuständig, wenn wir in die Klinik müssen. Und worst case wäre einfach, wenn du dich jetzt mit dem Scheiß ansteckst. Und ich hatte da einfach so ein Horrorszenario im Kopf, weil sie ja quasi nach der ersten Geburt konnte sie ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns nicht gesehen haben. Also ich glaube auf jeden Fall bis Mitte Oktober. Aufgrund dessen, weil sie ja sich mit Corona infiziert hatte und quasi, wo ich in den Wehen lag, lag sie und mein Papa zu Hause und die hatten damals Corona. Ja, und damals war es ja noch eine andere Variante und damals wusste man noch weniger und dass wir uns dann nicht anstecken, haben wir ja so lange auf den Kontakt dann verzichtet und ich weiß noch, es gab eine Situation damals, da habe ich dann gesagt, weil sie hat gesagt, oh, sie will so gern ihren Enkel kennenlernen und auch mein Papa, der war ganz neugierig und ich habe gesagt, hey, das Einzige, was wir machen können, ihr könnt quasi, wir hatten so einen süßen kleinen Garten damals in unsere Wohnung, da konnte man auch von außen rein und ich habe gesagt, die einzige Möglichkeit ist, ihr kommt vorbei, ihr stellt euch in den Garten und ich zeige euch den Kleinen durchs Fenster. Oh, das war eine Situation wie im Zoo, wenn du so durch einen Gitter guckst und dir ein Tier anguckst, da habe ich auch manchmal echt mega Mitleid mit den Tieren und oh, so hat sich's einfach auch angefühlt in dem Moment und da standen einfach meine Eltern draußen und haben unseren Sohn quasi durch die Scheibe nur anschauen können. Ja, so war das damals. Zurück zu jetzt. Es war einfach deswegen für mich in meinem Kopf so ein Struggle, dass ich gesagt habe, dieses scheiß Corona, ich möchte es nicht. Ich möchte nicht, dass wir uns infizieren, weil wenn wir uns infiziert hätten, dann hätte das natürlich die Konsequenz gehabt, dass Stand April 2021 Henning nicht mit zur Geburt hätte können. Und ihr wisst ja aus vergangenen Folgen, das war für mich eh so ein Thema, wie machen wir es, werde ich allein bei der Geburt sein müssen, kann jemand mit dabei sein, ist vielleicht meine Mama mit dabei oder wird doch Henning mit dabei sein. Das war einfach für mich so arg schwierig, weil ich hatte mich dann jetzt einfach dazu entschieden, dass Henning mit dabei sein wird, dass wir den Kleinen bei Oma lassen und wenn dieses ganze Konzept, was ich mir so ausgedacht habe in meinem Kopf, nicht funktioniert hätte, dann, da geht man dann einfach nochmal ganz anders in die Geburt, weil man mental nicht so entspannt sein kann, weil man nicht weiß, okay, alles ist versorgt und jeder ist versorgt, sondern das wäre einfach so ein Trouble in meinem Kopf gewesen, wo ich dachte, boah, alles läuft einfach gerade total anders. Wie soll ich mich jetzt auf die Geburt konzentrieren? Und da muss ich euch auch ganz ehrlich sagen, da habe ich es auch nicht geschafft, mir zu sagen oder mir einzureden in den letzten Wochen, egal was kommt, ich werde das schon wuppen und ich werde es auch allein wuppen. Nee, das war für mich wirklich eine der größten Ängste und Sorgen. Man kann sich jetzt auch sagen, hey, es wäre doch der Plan B gewesen, wenn deine Mama nicht auf den Kleinen hätte aufpassen können, dann hätte das halt der andere Opa gemacht. Hätte man sagen können, aber für mich war einfach ganz klar, ich kann mich nur zu 100% entspannen, wenn quasi die Person auf unseren kleinen Sohn aufpasst, auf unseren kleinen Großen aufpasst. Wo ich einfach auch weiß, die weiß jetzt Bescheid, ich habe ihr alles gesagt, ich habe Wochen im Voraus immer mal wieder so Dinge gesagt, wo mir wichtig sind, wo sie drauf achten soll, weil man muss einfach sagen, der Kleine, jetzt Große, der war ja zu dem Zeitpunkt auch erst anderthalb und es ist ja schon noch klein und er spricht noch nicht und klar, er drückt sich mit Händen und Füßen aus, keine Frage, und er sagt auch oder zeigt, was er braucht, aber ja, ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema, wenn man jetzt ein Kind, ein Kleinkind zum Beispiel mit 2,5 oder 3 Jahren den Großeltern anvertraut, wie mit 1,5. Und ich muss einfach sagen, unser Kleiner, der ist 24/7 bei mir gewesen, bis zu diesem Zeitpunkt. Also ich war noch nie eine Nacht oder länger wie 3-4 Stunden von ihm getrennt. Und deswegen habe ich das einfach gebraucht, dass ich für mich in meinem Kopf alles geregelt habe. Tatsächlich war ich auch sehr, sehr strikt, was Treffen mit Freunden angeht. Also ich habe mich ja auch wieder seit der 35. Woche, kann man sagen, nicht mehr mit Freunden getroffen, weil natürlich viele wieder bei der Arbeit waren, aus dem Homeoffice draußen. Und auch da wusste ich ja nicht, was fangen die sich eventuell ein und dann bringen sie es mit. Und deswegen war ich da auch sehr, sehr strikt. Man kann sagen, ich war da echt ein kleiner Hypochonder, aber es hat sich einfach für mich richtig angefühlt und mir war das in dem Moment auch nicht wichtig, ob mich jemand dahingehend versteht. Für mich war es nur wichtig, dass man es akzeptiert. Also da kamen dann schon immer wieder Nachfragen und oh, hast du so arg Angst oder was ist denn los? Aber für mich war einfach wichtig, hey, das ist mein Weg, du musst es nicht verstehen, aber ich bitte dich, das zu akzeptieren. Und so habe ich das dann tatsächlich auch kommuniziert. Und das muss ich auch sagen, mein größtes Learning in der Mutterschaft ist es, auch mal Nein zu sagen und wirklich Nein zu sagen. Also man lässt sich ja oft dann ein bisschen belabern und dann heißt, ach komm und mach mal doch eine Ausnahme. Und da wirklich zu sagen, hey, nee, stopp, hier ist meine Grenze. Wenn ich so dran denke, früher war ich da relativ schlecht, Nein zu sagen. Und ich habe vielleicht manche Dinge auch gemacht, obwohl ich gar nicht so dahinter gestanden habe. Oder ich habe mir dann irgendwie eine Notlüge einfallen lassen. Und jetzt ist es einfach komplett anders, weil in vielen Momenten, da geht es nicht nur um mich, sondern es geht für mich darum, den oder die wichtigsten Menschen in meinem Leben jetzt zu schützen. Und klar bin ich mir auch sehr, sehr viel wert und sehr, sehr viel und sehr, sehr wichtig. Aber da geht's einfach drum, meine Kinder zu schützen und ja, auch im Endeffekt ja schon auch ein Stück weit mich zu schützen. Und ein Nein, das ist ja immer auch ein Ja zu sich selber in manchen Situationen. Also, und das ist so wichtig und das ist für mich total der Game Changer, seit ich Mama bin. Und da kann ich auch irgendwie ganz anders und viel selbstbewusster mal Nein sagen und dazu auch stehen und dabei auch kein schlechtes Gefühl zu haben. Weil sonst war es auch immer so, dass ich dachte, was denkt jetzt der andere und ist das jetzt richtig oder nicht? Und jetzt weiß ich einfach oftmals, okay, das ist mein Standing und das vertrete ich so 100%. Und da gibt's auch kein Wenn und Aber. Und da möchte ich euch auch ermutigen, wenn ihr das auch so fühlt, dann steht dazu und sagt auch mal Nein. Und die anderen, ja, wie ich schon gesagt habe, die müssen das nicht verstehen. Es wird immer Menschen geben, die werden Dinge nicht verstehen, wo man macht. Aber das Wichtigste ist einfach, dass sie es vielleicht so akzeptieren und einfach hinnehmen. Und da werdet ihr sehen, das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man das macht und dann, ja, wird es auch akzeptiert. Was auch in der letzten Zeit vor der Geburt eine große Herausforderung war, dass unser Großer, der Lino, sehr viel Aufmerksamkeit forderte und auf einmal auch super anhänglich wurde. Also ich weiß es nicht, ob das so um das Alter 1,5 ist, dass die einfach sehr, sehr anhänglich werden oder ob er gespürt hat, okay, hier verändert sich was in meinem Leben, hier verändert sich was in unserem gesamten Leben. Also Henning und ich, wir haben schon auch immer wieder mit gesprochen mit ihm und ihm das erklärt, dass in Mamas Bauch ein Baby wächst und dass bald sein Bruder geboren wird. Aber ich finde, so mit anderthalb, wenn die Kleinen noch nicht so viel sprechen, also ich für meinen Teil muss ehrlich gestehen, ich habe mich da sehr schwer getan zu begreifen, was kommt jetzt bei dem kleinen Menschen an? Was versteht er schon? Versteht er das wirklich, dass in Mamas Bauch ein Kind wächst? Ich habe ja dann auch so ein Buch gekauft mit so Kläppchen, das ist ganz süß, da kann man dann immer so aufklappen und da ist zum Beispiel ein Babybauch abgebildet von der Mama und dann klappt man das auf und drin sieht man dann das Baby liegen. Ja, und das bin ich immer wieder mit ihm durchgegangen und habe einfach versucht, ihm das so spielerisch klar zu machen. Und es war auch immer wieder so, dass er dann den Bauch von mir geküsst hat, wo der Kleine drin gewohnt hat, unser Carlo, als er noch in meinem Bauch war. Und wir haben dann immer gesagt, hier, möchtest du Carlo einen Kuss geben? Und dann hat er halt immer auf den Bauch geküsst. Und da gab es eine so witzige Situation, weil wir waren alle drei auf der Couch, also der Kleine, Henning und ich. Und dann haben wir gesagt, möchtest du dem Carlo einen Kuss geben? Der Lino, der war einfach so zwischen uns, zwischen mir und Henning. Und auf einmal nimmt der Hennings T-Shirt hoch und küsst auf seinen Bauch. Und wir mussten so lachen, weil wir zu dem Zeitpunkt dann ja begriffen haben, dass für ihn einfach Bauch heißt bei ihm Carlo. Und egal, wenn wir gesagt haben, ja, wo ist denn der Carlo? Dann hat er immer auf Bäuche gezeigt, von zum Beispiel dem Opa oder der Mama oder also meiner Mama quasi, der Oma. Es war total witzig, weil ja, für ihn war Carlo der Begriff für Bauch. Ja, aber jetzt nochmal, um auf das Thema zurückzukommen, dass er so anhänglich und so war. Ich habe es einfach dann so gemacht. Ich habe schon probiert, ihn ganz, ganz arg viel Liebe nochmal zu geben, ihn viel zu kuscheln, ja, ihm einfach das quasi zu ermöglichen, was er braucht und für ihn da zu sein, ja, ihm einfach auch dieses Gefühl zurückzugeben, hey, die Mama, die ist trotzdem noch für dich da und aber halt auch immer mit der Erklärung, ja, dass bald sein Brüderchen auf die Welt kommen wird. Was auch so ein Thema war, zusätzlich zu der Anhänglichkeit, dieses Thema, wir sind langsam dann immer Stück für Stück mehr in diese Autonomiephase gerutscht, beziehungsweise unser Großer. Also mit anderthalb hat es wirklich angefangen und ihr habt es ja wahrscheinlich auch schon in den letzten Folgen gehört. Ich habe ja da schon zwei Folgen über dieses Thema Autonomiephase und Wutanfälle gemacht. Und ja, mittlerweile stecken wir völlig drin und wir haben am Tag mindestens 5 kleinere oder größere Wutanfälle. Beziehungsweise, was heißt wir? Der Große. Und jetzt kann ich auch mehr drüber schmunzeln, aber das muss ich schon sagen, so am Ende von der Schwangerschaft und dann mit diesen Wutausbrüchen und Wutanfällen, da hatte ich dann schon ein bisschen zu strugglen, weil es war einfach auch für mich eine neue Situation, für unseren Sohn war es eine neue Situation, jetzt so die Emotionen zu spüren. Und da fiel es mir dann schon an manchen Tagen schwer, ihn da richtig zu begleiten. Und ich habe mich da auch echt manchmal überfordert gefühlt und wusste jetzt gar nicht, wie ich so damit umgehen soll. Ja, und wie ich ihm da natürlich auch helfen kann. Also natürlich kann man da nur helfen, indem er das einfach, ja, sag ich mal, schön begleitet und für ihn da ist und das auch teilweise benennt. Ja, du bist jetzt wütend und dich ärgert das jetzt gerade, aber es ist einfach die Phase, da probiert er sich aus und ich war an manchen Tagen einfach so super müde und erschöpft und ich habe auch wirklich immer den Mittagsschlaf zusammen mit ihm gemacht. Sobald er geschlafen hat, habe ich mich auch hingelegt oder wir haben zusammen auf der Couch gekuschelt, bis er dann eingeschlafen ist, weil ich habe es einfach anders nicht gepackt. Also ich hätte anders so einen Tag nicht überstanden. Ja, das war auf jeden Fall so einen Struggle, mit den Wutanfällen da gut umzugehen. Also das hatte ich auch total unterschätzt. Ich dachte ja immer, das fängt viel später mit dieser Autonomiephase an und das wird da nicht so krass sein, aber das ist so ein bisschen aufeinandergeprallt, hat mich auf jeden Fall herausgefordert. Und eine weitere Sorge war von mir, dass sich die Familie viel zu schnell nach der Geburt für einen Besuch anmeldet. Und ich habe zu Henning dann gesagt, nee, wir genießen erstmal die Zeit zu viert und grooven uns so ein und lernen uns erstmal alle kennen. Und ich sag's euch, nach der ersten Nacht hier zu Hause, also wo ich aus dem Krankenhaus zurück war, das kann ich schon mal anteasern, mehr gibt's aber dafür dann in der Folge vom Wochenbett, haben wir allen Großeltern den Freifahrtschein gegeben, dass sie jederzeit zu uns vorbeikommen können, sich den Großen schnappen können und ja, weil wir waren nach der ersten Nacht zu Hause einfach so fertig, so erschöpft und haben gemerkt, okay, das ist ein ganz anderes Game als mit nur einem Kind und wir heißen euch alle sehr herzlich willkommen. Also das war echt, ja, wir müssen jetzt noch drüber lachen, Henning und ich, dass wir da so naiv waren. Deswegen, wenn ihr euch Hilfe organisieren könnt fürs Wochenbett, was die Betreuung eures ersten Kindes angeht, dann kann ich euch sagen, macht das auf jeden Fall. Wie gesagt, mehr dazu zu dem Aufeinandertreffen von den beiden Jungs, das gibt's dann auf jeden Fall in der Folge zum Wochenbett. Dann wollte ich jetzt nochmal so ein bisschen auf dieses Thema die körperliche Verfassung drauf eingehen in den letzten Wochen. Bei mir war es so, mein Hunger hat sich extrem verdoppelt und verdreifacht. Also ich habe richtig viel Hunger gehabt. Ich habe gemerkt, dass mein Körper nochmal alle Energie einfach in dieses kleine Wesen in mir drin steckt. Ich hatte mega Bock auf Schokolade, das ist sonst eigentlich auch nie der Fall. Und ich war einfach nochmal krasser erschöpft, als ich es eh schon in der Schwangerschaft war. Ich war super müde, ich wusste teilweise nicht mehr, wie ich manche Tage überstehen soll, wie ich an manchen Tagen für den Großen da sein kann, weil ich einfach so arg müde war. Also, oh, das war wirklich, ich habe teilweise nicht gewusst, wie ich meine Augen offen haben soll. Also die Nächte, die wurden natürlich auch anstrengender, somit fielen mir die Tage auch schwerer. Ich wusste teilweise nachts nicht mehr, wie ich mich hinlegen soll, was bequem ist, weil es war im Endeffekt alles unbequem. Und ja, ich habe einfach jede Zeit genutzt, wo ich mich irgendwie ausruhen kann, wo ich mir es auf dem Sofa bequem machen kann, wo ich mit dem Großen dann ein Buch angucken kann. Einfach, dass ich so ein bisschen mir die Energie, mit der Energie haushalte. Und der Kleine, der schläft ja aktuell nur oder macht nur seinen Mittagsschlaf, sobald man mit ihm spazieren geht. Und selbst das war für mich wahnsinnig anstrengend, diese Spaziergänge, auch wenn ich da, bis er geschlafen hat, nur kurz spazieren bin und ihn dann wieder bei uns auf die Terrasse gestellt habe. Ja, selbst 2 Kilometer waren ultra anstrengend für mich und dann war es an manchen Tagen vielleicht auch noch ein bisschen wärmer und ach, ja, wie gesagt, das waren krasse 5 letzte Wochen, die mich echt herausgefordert haben. Und wenn man natürlich auch ein Kleinkind zu Hause hat, dann ist das nochmal was ganz anderes, weil man kann einfach nicht so relaxen. In der ersten Schwangerschaft, wenn ich da müde und erschöpft war, ich habe mich einfach hingelegt oder ich habe Serien geguckt oder ja, ich habe mir einfach die Energie geholt. Aber mit Kleinkind zu Hause, es ist einfach eine ganz, ganz andere Nummer. Man kann nicht so relaxen, man kann nicht so haushalten mit seinen Kräften und ja, das habe ich da auf jeden Fall gespürt. So, und dann möchte ich noch zum Schluss kurz drauf eingehen, was habe ich so im Vorhinein organisiert. Also ich habe auf jeden Fall eine Liste geschrieben für die Oma und für den Papa, für die Zeit, wo ich dann einfach in der Klinik sein werde. Hier waren so genaue Tagesabläufe beschrieben, also wirklich auch mit Uhrzeit, mit Essensvorschlägen, mit Schlafens- und Snackzeiten. Also ja, ich habe wirklich da alles niedergeschrieben, was mir eingefallen ist, was unser Großer einfach für Rituale hat, und habe auch eine Auswahl an Gerichten hingeschrieben, die er gerne isst und auch was er gerne zum Snacken hat. Er isst super gerne Äpfel mittags oder auch Gurken. Und dazu gab es dann von mir auch einen riesengroßen DM-Einkauf, den ich schon, oh Gott, ich glaube, den habe ich schon in der 30. Woche gemacht, wo einfach auch alle Sachen, die auf diesem Tagesablaufplan drauf standen, vorhanden waren. Und diese Sachen, die habe ich dann in den Wäschekorb gestellt und der stand dann quasi bis zu Tag X, bis wir in die Klinik gefahren sind, bei uns in der Küche. Da waren Windeln drin, da waren von der Apotheke Zäpfchen drin, da war was fürs Zahnen drin, da waren, wie gesagt, diese Breie drin, die Milch, die er am Abend trinkt. Also alles, 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 was unser Großer quasi für so einen Tagesablauf braucht an ja materiellen Dingen oder auch Essenssachen, die hatte ich da einfach schon vorbereitet und man musste quasi nur noch die frischen Dinge einkaufen. Genau, aber das konnte man anhand dieser Liste, die ich da geschrieben habe. Ja, da war ich einfach sehr, sehr krass wieder unterwegs und natürlich hätte meine Mama wahrscheinlich ihn auch so durchgebracht. Die Tage ist ja ganz klar, aber sie war da auch dankbar dafür, weil sie gesagt hat, klar, das erleichtert ihr total. Und für unseren Sohn, für den Lino, war es mir einfach wichtig, dass er trotzdem so seinen normalen und gewohnten Tagesablauf hat, auch wenn ich nicht da bin. Klar ist das dann trotzdem wieder anders, weil die Mama nicht da ist, aber diese Grunddinge und dieser Grundrahmen, der ist einfach für ihn gegeben und das war mir super, super wichtig. Ja, und dann wisst ihr ja, ich habe ja eine Folge zum Thema Checkliste für die Geburt gemacht und da habe ich es auch schon erwähnt. Wie gesagt, ich habe mir da eine große Checkliste gemacht. Die Sachen, die habe ich natürlich auch ab der, ich glaube auch 35. Woche, alles schon mal vorbereitet, alles schon mal mit Henning gepackt, die Taschen gepackt, so dass man am Schluss, wo wir dann quasi zur Klinik gefahren sind, an dem Tag nur noch die Sachen reinfüllen musste, die einfach, ja, die man im täglichen Leben braucht, so wie die Zahnbürste und. Und das habe ich dann zum Schluss einfach noch eingefüllt. Genau, das waren so die Sachen. Und ja, jetzt habt ihr mal so einen Einblick zu den letzten Wochen und Tagen vor der Geburt, was ich da so organisiert habe, wie es mir ging. Was ich jetzt fast noch ganz vergessen hätte zu sagen, was noch so in dieses Thema Vorbereitung fällt. Also wir haben die ganzen Formulare fertig gemacht, um die Gelder zu beantragen, sprich Kindergeld und Elterngeld. Wir haben geschaut, dass wir alle Babyaufsätze, ob das jetzt für den Kinderwagen ist, für die Babyautoschale und auch für den Stockestuhl, haben wir auch so einen Babyaufsatz, die haben wir aus dem Keller geholt und geschaut, ob man da noch was waschen muss und quasi auf den entsprechenden Stühlen und Kinderwegen montiert. Das haben wir auf jeden Fall gemacht. Dann habe ich die Wickelkommode neu befüllt und geschaut einfach, dass alles nochmal durchgewaschen ist. Und ich habe diesen Himbeerblättertee getrunken und ich habe auch so Heublüten-Sitzbäder gemacht. Das soll das Ganze da unten auch aufweichen und ein bisschen geschmeidig machen. Ich muss sagen, so bei dem Thema, bei diesen Sitzbädern, beim Himbeerblättertee und bei den Datteln, da war ich ehrlich gesagt nicht ganz so strikt, wie man es vielleicht sein könnte, sondern ich habe das immer wieder gemacht, wenn es mir eingefallen ist, ab der 35. Woche. Also ich habe mir da auch keinen Stress gemacht, wenn ich es mal nicht gemacht habe. Genau, ich wollte es nur noch auch gesagt haben, weil das so die Themen waren, wie ich mich einfach zusätzlich zu dem Thema mit der friedlichen Geburt, klar, das habe ich aber schon mal gesagt, dieses Thema, das waren halt auch noch so Dinge, die man machen kann, nicht machen muss und die ich einfach dann versucht habe. Ob das im Endeffekt was gebracht hat oder nicht, man weiß es nicht, aber ich finde immer, die Dinge, wo einem nicht schaden, wo einem gut tun können, die kann man auf jeden Fall ausprobieren und deswegen habe ich das gemacht. Genau. Wenn ihr die Folge zur Geburt noch nicht gehört habt, dann macht das gerne nach dieser Folge. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch nächstes Mal in 2 Wochen wieder zu einer neuen Folge hier bei Babylicious einschaltet. Bis dahin, eure Sandy. Ciao.